Diese neue Staffel, die Nummer 15, wird unterstützt von unserem neuen Kooperationspartner Mieteinander. Und das Konzept von Mieteinander ist deshalb spannend, weil es ein Thema betrifft, vor dem die allermeisten Vermieter zurückschrecken. Das Thema heißt Mieterhöhung. Besonders wenn du gerade ein Haus gekauft hast oder eins besitzt, wo die Mieten jahrelang nicht angepasst wurden, dann muss man sich natürlich fragen, wie komme ich dahin und was mache ich jetzt? Und genau da greift Mieteinander ein. Durch konstruktive und faire Gespräche mit deinen Mietern schaffen sie es, 30-40% Mieterhöhungen zu realisieren. Damit du verstehen kannst, wie das alles funktioniert, haben wir eine eigene Episode aufgenommen. Das ist die Nummer 239. Dort haben wir einen der Gründer, nämlich Philipp Netz, zu Gast. Und der hat auch ein Praxisbeispiel mitgebracht und erklärt, wie die konzeptionelle Arbeit funktioniert und wie der Ablauf ist und wie man dann auch konstruktiv auf Mieter zugehen kann. Und für den Fall, dass dich auch interessiert, ob dein Objekt Mieterhöhungspotenzial hat, gibt es einen Link. Das ist mieteinander-wohnen.de/1alage. Dort kannst du einfach mal deine ganzen Daten eingeben und dann mal schauen, was Mieteinander für dich erreichen kann. Und jetzt wünschen wir viel Spaß mit der Episode von heute. Der Hype um Rechenzentren, ist das auch möglicherweise eine Chance für Privatanleger? Google plant in den nächsten Jahren mehr als 5 Milliarden in Deutschland zu investieren, vor allem in Rechenzentren. Wie attraktiv ist diese neue Anlageklasse und bietet sie auch Chancen für Anleger? Das ist unser Thema heute in der 1A-Lage und hier kommen die Fragen im Einzelnen. Was sind Rechenzentren eigentlich? Wieso werden immer mehr Rechenzentren benötigt? Wie viel Strom wird für Rechenzentren gebraucht? Was sind die Anforderungen an den Standort von einem Rechenzentrum? Welche Renditen lassen sich für Vermieter erzielen? Und können sich auch Privatanleger an Rechenzentren beteiligen? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1A-Lage und nun wünschen wir dir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Gemeinsam mit Mieteinander, dem Partner für konfliktfreie Mieterhöhungen mit 100% erfolgsbasierter Vergütung, präsentieren wir euch die 1A-Lage. Das ist der Immobilienpodcast, um sich wissenschaftlich fundiert, aber unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnung und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage, der Immobilienpodcast, und heute wollen wir über ein aktuelles Thema sprechen, nämlich eins, das aufwächst. KI ist in aller Munde und überhaupt alles Mögliche, was sonst irgendwie auch noch Computer und so weiter basiert ist. Deshalb gibt es natürlich eine neue Immobilienklasse, die immer interessanter wird. Wir reden über die Rechenzentren und das wollen wir heute mal auf Datengrundlagen diskutieren, die wissenschaftlich aufbereitet sind von unserem geschätzten und geliebt ist irgendwie zu doll, ne? Aber irgendwie ist es auch nicht falsch. Insofern also Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin lieber Michael, du bist wieder am Start. Gibst uns deinen Input. Hi.
Hallo, Auke. Vielen Dank für die Blumen. Heute muss ich tatsächlich mal sagen, das Thema Rechenzentren, da bin ich fast eher journalistisch unterwegs. Ja, also es ist auch für mich ein neues Thema, aber ich finde das unglaublich spannend. Und insofern ist das vielleicht auch eher ein Auftakt zu dann mehr Wissenschaftlichkeit in dem Thema.
Okay, aber auf jeden Fall hast du zusammengetragen, was sozusagen das Thema umreißt und umschreibt. Wahrscheinlich sind wir nicht so reißerisch wie der ein oder andere Journalist dieser Tage. Insofern lass uns vielleicht mal ganz kurz damit starten. Was sind eigentlich Rechenzentren? Was ist das für eine Immobilienklasse? Sag mal ganz kurz, mach mal sozusagen die Grundlage.
Naja, ein Rechenzentrum braucht man letztlich, um all das, was wir so im modernen Leben kennen, auch betreiben zu können. Das heißt, es ist letztlich ein Gebäude bzw. eine Anlage, in denen Server, Speicher und Netzwerk-Hardware betrieben werden. Und du brauchst die halt, um zum Beispiel Cloud-Dienste durchzuführen, du brauchst sie für Streaming, KI ist natürlich ein Riesenthema, du hast es erwähnt, E-Commerce, Banking, Mobilfunk, also alles das, wo du eben sichere und ständig verfügbare Daten brauchst und die eben verarbeitet und gespeichert werden. Und das ist natürlich eine besondere Anlageklasse, weil die Anforderungen an die Gebäude sind natürlich sehr, sehr hoch. Ja, also du brauchst erstmal natürlich sehr viel Strom, das ist ganz klar. Also die Stromversorgung muss entsprechend gewährleistet sein. Du musst die Kühlung haben, denn da entsteht natürlich ganz viel Hitze. Du musst besondere Anforderungen an den Brandschutz haben und ja, es muss auch letztlich sicher sein. Also wenn du da leicht einbrechen kannst oder ähnliches, ist es natürlich auch problematisch. Also insofern sind es natürlich wirklich sehr, sehr spezifische Objekte.
Okay. Und du hast es schon angedeutet, ich habe schon ein bisschen gesagt, aber lass uns da noch mal ein bisschen einsteigen. Wieso gibt es jetzt so ein großes Aufwachsen? Ich meine, Cloud Computing ist jetzt irgendwie nicht so wahnsinnig neu und bislang haben wir es ja auch geschafft. Aber gibt es immer mehr Dienste, die umstellen? Oder also KI ist sicherlich ein Thema, aber was sehe ich noch nicht?
Naja, also es passiert natürlich wahnsinnig viel in dem Bereich. Wir sehen natürlich die Entwicklung bei KI. Alleine das braucht natürlich immer mehr Rechenzentren. Also Google hat jetzt ja angekündigt, über 5 Milliarden Euro in Deutschland zu investieren, vor allen Dingen natürlich in Rechenzentren und vor allen Dingen für die neuen KI-Anwendungen. Da brauchen wir einfach sehr, sehr viele Server. Aber wir sehen natürlich auch Digitalisierung in der Industrie oder in der Verwaltung hoffentlich mehr oder natürlich in vielen anderen Bereichen, wo wir immer mehr auf Cloud Computing setzen. Aber natürlich auch immer mehr auf solche KI-Anwendungen. All das braucht eben dieses Backup, also braucht letztlich die Rechenzentren, die wir da haben. Und es ist ja wirklich erstaunlich, was da passiert in dem Bereich. Also Google ist sicherlich die Speerspitze jetzt hier für Deutschland, aber wenn wir jetzt alleine mal schauen, Microsoft hatte jetzt angekündigt, in Portugal 10 Milliarden zu investieren in Infrastruktur und Datenzentren. Wir sehen in den USA gewaltige Summen, da geht es auch Richtung 100 Milliarden, was die Unternehmen da planen an Investitionen in diese Datenzentren. Also das ist ein riesen Thema und es wird hier weltweit hatte ich jetzt gelesen, es wird der Ausbau, der Neubau von 10 Gigawatt Rechenzentren geplant und das sind riesige Summen, die da bewegt werden, um eben diese entsprechenden Anwendungen dann auch möglich zu machen.
Ein Thema, das in diesem Zusammenhang immer wieder diskutiert wird, ist, KI braucht so viel Strom wie und dann werden irgendwelche Länder angeführt und so weiter. Das Thema Stromverbrauch ist aber natürlich eins, das massiv ist. So, nun kann ich wahrscheinlich den Strombedarf nicht über eine Solaranlage auf dem Dach regeln, sondern ich muss dann irgendwie, wie ist das eigentlich? Brauche ich denn so ein kleines Blockkraftwerk in der Nachbarschaft oder direkt nebenan, plane ich das mit der Immobilie oder wie schließe ich dann oder wie stelle ich sicher, dass ich immer genug Strom habe, weil wenn der Strom ausgeht, ist natürlich irgendwie so ein Computer sofort offline. Also was ist das Thema Strom in diesem Kontext? Wie wird das angegangen?
Also das Thema Strom ist wirklich gewaltig, wenn man sich das jetzt einmal anschaut. Rechenzentren gehören zu den stromintensivsten Infrastrukturen. Ich habe jetzt eine Zahl gelesen, etwa 1-2% des globalen Strombedarfs basiert auf Rechenzentren. In Deutschland sollen das etwa 18-20 Terawatt sein. Und das ist natürlich gewaltig, was da an Stromkapazitäten gebraucht wird. Wenn du jetzt sagst, Solarenergie reicht nicht, Solarenergie auf dem Dach reicht nicht, das ist schon richtig, aber wenn wir uns mal anschauen, China baut enorm viel Solarenergie aus, auch mit Blick auf Rechenzentren. Das gilt auch zum Beispiel in Texas, aber Solarenergie ist natürlich nicht das Einzige, was wir brauchen, sondern wir brauchen natürlich auch andere Energien, das kann Wasserkraft sein, in manchen Ländern ist es eben Atomkraft, das da genutzt wird, Windenergie, also letztlich, dass wir so viel Energie auch ausbauen, das hängt auch damit zusammen, dass wir eben einen enormen Strombedarf haben. Und es ist eine ganz interessante Zahl. Also wenn du eine Textanfrage an eine KI stellst, dann verbraucht das mitunter fast 10-mal so viel Energie, wie wenn du eine normale Anfrage in Google machst. Ja, also weil einfach so viele Rechenoperationen hinter diesen Anfragen stellen. Und das verdeutlicht einfach, wie hoch dieser Energiebedarf da wird. Im Übrigen auch Krypto zum Beispiel. Krypto ist auch so ein Treiber für Energiebedarf. Also all diese Anwendungen erfordern unglaublich viel Strom. Und insofern muss man das natürlich bei den Investitionen in Rechenzentren mit bedenken. Man braucht also letztlich auch irgendwo eine vernünftige Stromquelle. Und natürlich bevorzugten erneuerbare Energien. die dann auch natürlich günstig genutzt werden können, wenn diese Anfangsinvestition getätigt ist. Aber wenn der Strom natürlich nicht da ist, dann wird es mitunter auch teuer, beziehungsweise dann können diese Anwendungen eben auch nicht zumindest in dem Land stattfinden, wo eben der Strom nicht verfügbar ist.
Genau, was mich in diesem Zusammenhang zu einer kleinen politischen Spitze bringt, weil du sagst, in manchen Ländern wird ja auch Atomstrom genutzt. Wir sind ja nicht aus dem Atomstrom ausgestiegen, sondern nur aus der Atomstromproduktion. Wir importieren das ja noch fleißig, insofern, genau. Also überall noch Atom, eine ganze Menge drin. Wir machen halt nur nicht mehr mit auf der Produktionsseite. Aber gut. Lass uns noch mal tiefer einsteigen in das Thema Anforderungen an ein Rechenzentrum. Das Thema Stromversorgung ist eins. Du hattest in der Einleitung schon gesagt, die müssen auch sicher sein, was das Thema Einbruch angeht und Sabotage und so weiter. Weil das wird sicherlich ja auch ein Thema sein. Wie öffentlich darf es eigentlich sein, dass da ein Rechenzentrum ist? Oder hält man das eigentlich geheim im Keller? Oder wie ist das? Also was ist die grundsätzliche Anforderung an so ein Rechenzentrum?
Also verstecken kannst du es nicht. Die sind einfach sehr, sehr groß. Das sind ja wirklich Großanlagen, die da entstehen, gerade wenn es eben eine ordentliche Leistungsfähigkeit haben soll. Also ein Thema haben wir schon angesprochen, es braucht natürlich eine hohe Stromverfügbarkeit und da eine langfristige Versorgungssicherheit auch, sonst lohnt sich das nicht. Günstige Strompreise sind da natürlich gut, ja, wenn du das irgendwie hast. Ich bin mal gespannt, es gibt jetzt die Maßnahmen der Bundesregierung, dass der Industriestrompreis reduziert werden soll. Ob das auch für Rechenzentren gilt, ist, glaube ich, ein ganz spannendes Thema. Ja, müsste eigentlich so sein, weil die natürlich zu den sehr, sehr stromintensiven, energieintensiven Branchen zählen. So, aber du brauchst eben zusätzlich auch noch eine schnelle Internetverbindung, also nicht im Sinne von einfach Glaskabel, sondern entsprechende Anbindungen, die dann wirklich auch sehr, sehr schnell sind, sonst bringt das natürlich auch nichts. Also der entsprechende Netzausbau braucht es auch. Und natürlich ist es vorteilhaft, wenn du auch entsprechende klimatische Bedingungen hast, wenn es nicht überheiß ist, damit du beispielsweise dann weniger Kühlungskosten hast. Auch das spielt sicherlich eine Rolle. Wobei auch die Frage ist, was machst du eigentlich mit der Abwärme? Auch da, ach, das gibt natürlich auch Möglichkeiten. Also du kannst die Abwärme teilweise auch ins Fernwärmenetz zum Beispiel einspeisen. Das ist dann durchaus eine sinnvolle Nutzung. Generell zeigt sich, die Nähe zu Ballungsräumen oder Industrieclustern ist nicht schlecht, weil auch gibt es Vorteile, wenn die Abnehmer quasi gar nicht so weit weg sind. Auch dann hast du letztlich Vorteile. Und es gibt ein paar Beispiele, also wenn man sich das mal anschaut, wo entsteht sowas. Frankfurt war lange Zeit sehr, sehr spannend. In Frankfurt ist einer der wesentlichen Knotenpunkte der Glasfaserkabel beziehungsweise dieser Datenkabel für Internet. Auch das basiert ja letztlich auf physischen Gegebenheiten. Ja, du brauchst tatsächlich für schnelles Internet ja auch irgendwo Kabel noch. Aber wir sehen eben, dass gerade dort der Bedarf oder die Flächen relativ knapp werden. Es gibt wachsende Investitionen in Berlin und Brandenburg. Also meistens ist es eben nicht direkt in der Stadt, sondern eher im Umfeld. München hat jetzt auf sich aufmerksam gemacht. Da ist gerade in Kirchheim sehr viel investiert worden in ein neues Datenzentrum. Aber auch in Hamburg oder im Ruhrgebiet findet sich sowas. Und im Ruhrgebiet wird das teilweise eben auch genutzt, weil eben Industrieflächen brach liegen und die können eben wiederverwendet werden zu solchen Rechenzentren. Also letztlich in allen Ballungszentren, nahe der Ballungszentren, finden sich solche Ansiedlungen. Und letztlich kommt es darauf an, dass du eben diesen Mix hast, ja, aus einerseits den Abnehmern in der Nähe, den Unternehmen, die das nutzen wollen, aber natürlich auch dem Strom, dem Energiethema und eben der schnellen Anbindung ans Datennetz.
Okay, das heißt, das wäre nämlich die Frage, warum eigentlich Portugal, wenn das Klima irgendwie nicht so richtig, vielleicht wäre das dann eher was für den Norden von Finnland, aber dann habe ich die Nähe nicht mehr.
Naja, es ist natürlich der Unterschied. Also Portugal bietet natürlich andererseits die Chance mit Solarenergie zum Beispiel. Ja, das ist da einfach wesentlich besser. Also es ist letztlich der Mix, klar, für die Kühlung ist es ganz gut, wenn du eben nicht zu heiß bist. Andererseits brauchst du eben auch die entsprechenden Energievorräte. Skandinavien ist aber natürlich ganz spannend, weil die ja sehr viel Wasserkraft zum Beispiel nutzen und damit natürlich dann auch eine gute Chance bieten für günstige Energie. Und Skandinavien hatte eine Zeit lang natürlich auch sehr, sehr günstige Energiekosten.
Du hattest gesagt, die Abwärme wird teilweise sogar ins Fernwärmenetz einspeisbar. Wahrscheinlich eher Nahwärme. Fernwärme wird wahrscheinlich zu heiß sein. Dann musst du da noch nachheizen und dann wird es doch wieder nicht so richtig attraktiv sein. Aber ist es denn so heiß, was da an Wärme produziert wird?
Da müsstest du jetzt tatsächlich einen Techniker fragen. Aber es wird, also man kann sich das schon vorstellen, da wird ja unglaublich viel Leistung erbracht. Und klar, diese Geräte heizen entsprechend auch auf. Und das muss ja dann irgendwo runtergekühlt werden. Also du musst diese Wärme ja irgendwie rauskriegen aus den Räumen. Und diese Energie kann man letztlich nutzen. Das ist ja wie früher bei Industrie auch. Ich weiß noch, früher hier in Leverkusen hat Bayer dann die Abwärme zum Beispiel genutzt, um ein Schwimmbad zu beheizen. Ja, das war auch im Winter als Freibad immer schön warm. Ist halt ein Beispiel. Ne? Und ich glaube schon, dass diese Energie dann irgendwo genutzt werden kann, wenn sie einfach verfliegt, wenn man sie einfach nach außen ableitet, ist es natürlich die ungünstigste Entwicklung.
Ja, okay. Das ist natürlich, bringt einem zu der Frage, also du sagtest gerade, eigentlich müssten die Rechenzentren Industriestromquoten zugebilligt bekommen. Nun sagen wir, ausgerechnet der Strompreis, die Energiepreise sind einer der Treiber dafür, dass die Industrie in Deutschland kaputt geht. Nun sagt aber Google, das also mit den Rechenzentren, da lassen wir uns vom deutschen Energiepreis nicht schrecken. Das ist ja die Kern- oder die Kehraussage. Es bringt mich natürlich zu der Frage, welche Renditen lassen sich für Vermieter, also sowohl Betreiber als auch Investoren, erzielen? Ist das so lukrativ oder ist das eher ein schmales Margengeschäft? Es muss ja attraktiv sein, ansonsten macht es keinen Sinn.
Also wir müssen hier unterscheiden, ne? Das eine ist das Unternehmen, das dieses Rechenzentren betreibt, also quasi die Hülle bereitstellt, die Kühlung, die Außenhülle natürlich, und dann gibt es natürlich den Nutzer, ne? Und Google ist hier quasi Nutzer, die bauen dann ihre Server in den Rechenzentren ein und nutzen das. So, und es gibt da zwei große Unterschiede oder unterschiedliche Modelle. Das eine ist das sogenannte Hyperscaling. Hyperscaler sind, das habe ich gelernt, ne, die großen Unternehmen, die eben diese Cloud-Dienste machen. Also Google wird ein eigenes Rechenzentrum betreiben. Möglicherweise kaufen sie auch quasi das Rechenzentrum von vornherein, aber manchmal arbeiten sie da eben auch mit Spezialisten zusammen. Das heißt, wir haben einen Nutzer. So, und der ist eben in der Lage, dieses gesamte Rechenzentrum dann tatsächlich selber zu nutzen. Und das ist natürlich quasi für einen Vermieter eine sehr komfortable Situation, weil man kann davon ausgehen, der Nutzer hat so viel investiert, dass er eben auch langfristig da bleiben wird. Und in diesem Geschäftsfeld, also es gibt, was die Renditen angeht, sehr, sehr unterschiedliche Angaben, das muss man feststellen. Also es ist nicht so ein transparenter Markt, aber die Renditen liegen dann eher so bei 5-12% wohl pro Jahr. Ja, und du hast aber eine große Sicherheit, weil es gibt dann Mietverträge über 15 Jahre teilweise. Also das heißt, das ist relativ planbar und oftmals wird natürlich so ein Rechenzentrum auch erst gebaut, wenn man den entsprechenden Mieter hat, also die großen wie beispielsweise Amazon, wie Google oder Microsoft. So, und dann gibt's aber noch ein anderes Modell, das nennt sich Colocation. Ja, das heißt, du baust dieses Rechenzentrum und dann vermietest du an einzelne Unternehmen, die dann ihre Server da beispielsweise aufstellen können. Und das ist quasi dann, also man kann es jetzt mit so einem Büroimmobilien vergleichen, ne? Bei einer Büroimmobilie, entweder hast du diesen einen großen Mieter oder du vermietest eben an ganz viele kleinere. Und dieses Vermieten an viele kleinere, das ist eben das, was du in diesem Colocation-Geschäftsmodell hast. Das bedeutet aber natürlich auch ein etwas höheres Risiko. Und dann ist tendenziell, sind die Renditen auch höher, eher so Richtung 15-20%. Ja, aber natürlich trägst du auch das Risiko, wenn die dann aussteigen. Und es ist natürlich auch nicht so einfach, dann quasi einen Nachmieter zu finden, weil das natürlich sehr, sehr spezialisiert ist. Aber man sieht daran schon, die Renditen in diesem Bereich sind sicherlich nicht schlecht. Sie sind höher als in anderen Immobilienbereichen, zumindest so im Durchschnitt. Aber es hängt natürlich auch damit zusammen, dass es ein sehr spezialisierter Service ist, den du da hast.
Wie heißt das, wenn ich mehrere Betreiber in einem Rechenzentrum habe?
Colocation.
Colocation, wie immer sich dieses Wort entwickelt hat. Wie stelle ich mir das vor? Ich habe also sozusagen die Hülle gebaut, ich habe eine Lüftung, ich habe eine Kühlung, ich habe ein Internet- und Strom-Supply sichergestellt und dann kommen Einzelne, die dann ihre Rechner da reinstellen oder investiere ich dann auch in die Rechner und vermiete die Slots?
Nein, du vermietest, also das gibt sicherlich unterschiedliche Modelle, aber das Typische ist eigentlich, dass du, wenn du jetzt Unternehmer bist und dann deine Serveranlagen da aufbauen kannst.
Okay, das heißt, ich habe die Rechenleistung, die ich dann vermiete für einzelne Cloud-Ideen. Okay, verstanden. Dann ist natürlich die Frage, hört sich erstmal alles nach großen Investitionssummen an und irgendwie auch wahrscheinlich einen schwierigeren Zugang, weil ich muss eine ganze Menge Infrastruktur, Investitionen möglicherweise sogar noch selber leisten. Kann man sich auch als Privatanleger an Rechenzentren beteiligen?
Also es ist ja schon richtig, ne? Wir hatten anfangs gestartet mit Google 5,5 Milliarden. Das ist nicht ein Rechenzentrum, das sind natürlich mehrere, aber die Summen, die da aufgerufen werden für den Bau eines Rechenzentrums, sind natürlich deutlich höher, als das jetzt bei dem Kauf von einem Mehrfamilienhaus oder auch von einem Büroimmobilie ist. Also das ist in der Regel ein Markt für große institutionelle Investoren. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da Privatanleger, vielleicht die Aldi-Brüder oder Peter Thiel kann vielleicht auch selber so ein Rechenzentrum betreiben, aber Privatpersonen in der Regel nicht. Ne? Das sind also tatsächlich große institutionelle Investoren. Aber es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, sich daran zu beteiligen. Es gibt zum Beispiel einige Unternehmen, die auch an den Börsen gelistet sind, die sich auf Rechenzentren konzentrieren, vor allen Dingen in den USA. Da gibt es zum Beispiel die Unternehmen Equinix oder Digital Realty. Die sind gelistet, da kann man dann entsprechend Anteile kaufen. Man kann sich natürlich auch an entsprechenden Infrastruktur- oder Technologiefonds beteiligen. Das ist eine Möglichkeit, wie man sich hier daran beteiligen kann. Infrastrukturfonds, muss man aber sagen, sind in Deutschland sehr, sehr stark reguliert. Also es gibt hohe Mindestanteile, die sind auch eher sehr sicherheitsorientiert, müssen oftmals sehr viel Liquidität halten. Also die Renditen sind da meistens nicht besonders hoch, ist eher so den offenen Immobilienfonds teilweise nachempfunden, obwohl sie tatsächlich eine relativ lange Bindungsfrist haben. Es gibt aber auch durchaus Real Estate Investment Trusts, die sich darauf konzentriert haben, auf digitale Infrastruktur. Real Estate Investment Trusts, leider in Deutschland ja ein sehr verkanntes Anlagevehikel, sind im Prinzip Immobilienaktienunternehmen mit einer regelmäßigen Ausschüttung und einer sehr starken Konzentration auf Immobilien. Da gibt es eben auch einige, gerade im angelsächsischen Markt, die sich eben auch sehr stark auf diese Rechenzentren konzentrieren. Naja, und dann gibt es auch die typischen ETFs und Aktienfondspläne, die sich eben darauf konzentrieren, die auch zum Beispiel so einen Cloud-Index abbilden. Also auch das ist möglich. Also es gibt keine Möglichkeit, sehe ich jetzt jedenfalls nicht, wie man sich da direkt dran beteiligen kann. Dafür ist das Thema noch zu spezialisiert. Aber es gibt durchaus die Möglichkeit, hier in indirekte Anlagen zu investieren. Das ist natürlich die Frage, was bedeutet das jetzt für den Direktanleger? Normalerweise diskutieren wir ja über Immobilien-Direktanleger. Aber ich würde sagen, es ist immer ja auch hilfreich, wenn man ein bisschen Beimischung hat. Ja, und zur Beimischung kann das durchaus dienen. Das ist auf jeden Fall ein wachsender Markt. Der eine oder andere wird jetzt vielleicht an der Stelle sagen, naja, gibt's da nicht eine KI-Blase und ist das nicht alles auch ein bisschen übersteuert? Aber es gibt viele, die sagen, ja, möglicherweise sind die Kurse der KI-Unternehmen etwas überzogen. Aber es gibt keinen, der daran zweifelt, dass wir langfristig einfach diese Rechenzentren brauchen. Ja, also Rechenzentren, das müssen wir haben, und selbst wenn diese KI-Blase platzen soll, wir aber am Ende dann ganz viel Rechenzentren geschaffen haben, die werden ihre Verwendung finden, die werden wir in der Zukunft auch brauchen. Insofern ist das schon ein interessantes Investment, vielleicht als kleine Ergänzung zu dem, was man sonst so im Immobilienmarkt macht.
Also eher auf der Privatanlegerseite eher was für, ich habe ein Grundstück, hey, wäre das nicht was, wenn ich irgendwie in der Nähe von guter Infrastruktur bin oder so, aber nicht selber rein, ja. Also das ist ja auch noch eine Perspektive, die man haben kann, ne? Zu sagen, was mache ich denn hier eigentlich? Die Nachbarschaft ist ein bisschen trist, aber den Daten ist es egal, wo sie hier langlaufen.
Also wenn Pedal nicht mehr läuft, kannst du daraus dann Rechenzentren machen.
Ja, ich fürchte, das wird dann mit den Dächern von den alten Tennishallen ein bisschen schwierig, aber hey, da denken wir dann drüber nach. Im Moment sind wir noch im Aufwind. Sehr, sehr gut. Ich danke dir herzlich für diesen Einblick. Ich danke dir da draußen fürs Interesse, für den Fall, dass du eine Frage noch hast, die wir hier nicht bearbeitet haben. Schreib sie uns gerne, E-Mail-Adresse unten in den Shownotes. Und dann sind wir nächste Woche Donnerstag wieder für euch da, wenn ihr mögt. Ich danke dir, Michael. Ich danke dir da draußen und macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss zusammen.
Du möchtest wissen, welches Potenzial Mieteinander bei deiner Immobilie heben kann? Dann fülle die Potenzialanalyse aus und schau dir bei Gelegenheit auch gleich das Beispiel Mehrfamilienhaus an, das Mieteinander in Norddeutschland so optimiert hat, dass am Ende 300.000 Euro Wertsteigerung zu Buche standen. Alle Infos findest du unten in den Shownotes und natürlich unter mieteinander-wohnen.de/1alarm.